Herzlich willkommen bei Sick and Tired.
Hallo Freunde, wir sind wieder am Start. Diesmal haben wir einen Special Guest, und zwar meinen Papa. Ich sage schon mal vorab, sorry für den Ton, weil Papa macht sich gerade Essen. Und wir sitzen in der Küche, also es kann sein, dass es ein bisschen hallt, aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Und ja, wir wollten einfach nur mal ein paar Fragen beantworten. Und yes.
Okay.
Also hallo, mein Name ist Nils und ich bin der Papa von Johanna. Ja, und ich habe 25 Jahre als Bestatter gearbeitet. Und da gibt es einige Fragen, die ich gerne, wenn ich kann, beantworten möchte.
Ich habe auch viele Leute, die mir geschrieben haben, die gesagt haben, oh ja, dein Papa soll mal kommen wegen seiner dunklen Stimme.
Okay,
warte, ich hole mal die Fragen. Ich kann dir noch mal was erzählen.
Ich bin da so zufällig rangekommen irgendwie. Eigentlich wollte ich solche Autos bauen, aber das ist eine andere Geschichte.
Okay, so. Die erste Frage ist... Das schlimmste Erlebnis, beziehungsweise das, was dir am meisten im Gedächtnis geblieben ist.
Das sind tote Kinder. Zum Beispiel Torben. Zum Beispiel. Also wir haben einen Freund von mir, da ist der Sohn gestorben mit einem Stromunfall. Und das fand ich schon ziemlich heftig irgendwie.
Warum?
Ja, weil dann erstmal kennt man, Kinder sollten nicht so früh sterben. Das ist klar, es gibt, Menschen sollten so früh auf jeden Fall nicht sterben. Und es geht dann schon sehr nahe.
Das war dein schlimmstes Erlebnis?
Ja, zum Beispiel. Also emotional auf jeden Fall das Schlimmste.
Okay. Dann die zweite Frage. Ob man irgendwann Mitleid empfindet oder ob man da so eine professionelle Distanz aufbaut, beziehungsweise ob man die für den Job braucht.
Also professionelle Distanz ist gesund, aber man sollte nicht vergessen, was man macht, weil das ist ein sehr feinfühliger Job und wenn man diese Feinfühligkeit verliert, dann ist man da völlig fehl am Platz eigentlich. Also sollte sich schon mit Empathie alten Leuten gegenüber öffnen und da Verständnis für alles Mögliche haben. Also, mir hat das sehr viel Spaß gemacht, das muss man sagen.
Warum also, machst du es jetzt nicht mehr?
Boah, das ist eine lange Geschichte, die gehört jetzt hier nicht her.
Okay. Gibt es Sachen, an die man sich schwer oder gar nicht gewöhnen kann?
An Gerüche. Weil der Tod stinkt manchmal ganz fürchterlich irgendwie, das ist ekelhaft.
Ja, wie riecht das so?
Verwestes Fleisch ist einfach, stinkt einfach. Das ist irgendwie, kommt auch an. Das sind ganz viele Faktoren, die dafür sorgen, dass man ein Mensch, der vergessen wird oder so, wenn du länger in der Wohnung liegt, einfach stinkt. Das ist 6 Wochen, glaube ich, das längste oder so. Oder auch draußen, wenn man ein halbes Jahr da draußen gelegen hat, das fand ich schon heftig. Irgendwie.
Jemand, der 6 Wochen in seiner Wohnung... 6 Wochen?
Hm.
Liegt, das riecht eklig.
Ja. Ja.
Okay, und das war auch eines der ekligsten Sachen, der Geruch.
Ja, das weil die Nase kann man ja nicht abstellen, die Augen kannst du zumachen. Und Augen abstellen ist irgendwie, oder Nase abstellen, geht nun mal eben nicht. Ne? Das ist halt also. Und jemanden tragen und gleichzeitig sich die Nase zu halten, ist auch blöd. Naja.
Hast du Angst vorm Tod?
Nö. Ich habe manchmal Angst vorm Leben, ja, aber nicht Angst vorm Tod.
Weil du jetzt weißt, was passiert, oder wie?
Nö. Ja, man macht sich manchmal so komische Gedanken, wenn man... Ich sag mal, sich morgens anzieht oder so, dann geht dann manchmal so im Kopf, ist das jetzt ein Kleidung, mit der ich heute sterben werde? Also, das ist schon komisch manchmal.
Mhm.
Aber.
Gibt es auch was Lustiges, was du erlebt hast? Du kannst ruhig ein paar Geschichten auspacken. Also Papa erzählt mir sonst immer
ja.
Geschichten und sagt, ah, das ist passiert und das ist passiert. Und ich glaube, das würde die Leute auch interessieren, wenn du das.
Ja, aber das ist, die lustigen Geschichten sind lustige Geschichten, aber. Das ist ja dann nur für den Beobachter lustig, für denjenigen, für die Angehörigen der Verstorbenen.
Ja, du sagst hier keine Namen oder so.
Nee, das würde ich auch nicht machen. Nee. Also ob das dann so wirklich lustig ist, so, das ist schon irgendwie
Ja, erzähl mal.
Aber man lernt Leute kennen, das finde ich auch wichtig. Man hat Udo Lindenberg kennengelernt und Helmut Schmidt und so ein paar, hier Olli Dittrich und so. Also da haben wir schon ein paar Leute, die man so in dem Bereich... Klaus Püschel, der momentan in den Medien ist, den hat man natürlich auch mal kennengelernt. Oder den Professor Benecke zum Beispiel, den Professor Made. Also da hat man schon so einen Kontakt zu vielen, vielen Leuten. Und auch zu reichen Leuten, die sich einfach nicht verstellen können, so das in der Situation. Das ist eigentlich jetzt, da hört das Theater dann einfach auf, so Schauspielern oder so. Das ist schon gut eigentlich.
Und kannst du den Leuten den Beruf gut sprechen und sagen, es ist überhaupt nicht schlimm, beim Bestatter zu arbeiten, weil die meisten haben ja immer so, oh Gott, du arbeitest beim Bestatter und das ist bestimmt voll eklig. Und der stinkt bestimmt voll, wenn er nach Hause kommt oder so.
Ja, also ich finde, das ist einer der interessantesten Jobs, die man überhaupt machen kann. Und weil man ist facettenreich einfach. Man hat viel mit Menschen zu tun, man kommt viel rum, man sieht was von der Welt. Ich war berufsmäßig in Wien, ich war in Kroatien, in Schweden, Norwegen, Holland, Dänemark, überall ist man so beruflich hingefahren. Dafür noch Geld zu bekommen und durch die Gegend zu fahren, das finde ich eine tolle Sache irgendwie. Und ich finde, das Schönste war auch immer, wenn man den Leuten diese Trauer so ein bisschen abgenommen hat, dass, wenn man das so sieht, dass man den Leuten das gut getan hat, das finde ich echt toll. Also das ist ein toller Job einfach. Ja. So.
Ja. Erzähl zum Schluss noch eine Geschichte.
Eine Geschichte. Tja, was soll man
Geschichte? Ein spezieller Tag in deinem Leben auf der Arbeit oder irgendwas, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist oder so.
Also wir haben, die Bestattungen sind ja sehr individuell oder man sollte sie zumindest individuell gestalten. Und da muss man natürlich auch ein bisschen Informationen von den Angehörigen haben und entsprechendes Feedback oder so. Und dann kann man auch, was die Trauerfeier angeht, sehr persönlich auf alles eingehen. Das ist natürlich, und das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, also Ideen zu haben. War zum Beispiel ein junger Mann oder ein Mann, der ist immer in seinem Leben immer zu spät gekommen und der ist einfach auch auf seine Beerdigung zu spät gekommen. Da ist die Trauerfeier angefangen und da sagt man noch nicht da. Und während der Pastor die Ansprache gehalten hat, ist die Tür dann aufgegangen und dann kam die Träger mit dem Sarg rein, weil er auf seiner Beerdigung halt eben auch zu spät war. Weil er immer zu spät war. Also sowas kann man halt eben machen und das damit trifft man halt eben auch. Kann man genauso den Gefühlspunkt so treffen und dann sagt man, genau, ja, genau so ist er gewesen, das fand ich toll. Das hat mir immer, sich sowas einfallen zu lassen, hat mir immer Spaß gemacht. Also wenn man dann merkt, dass das bei den Leuten auch ankommt. Insofern man dabei von Spaß reden kann. Das waren dann tolle Tage. Ne? Also ich habe mal gehabt, dass eine Verstorbene, die hatte beim Abschied einen Button angekriegt von Holly Davidson. Und dann hat sie auch der Pastor bei der Trauerfeier gesagt, dass das ihr Herzwunsch immer mal war, bei einer Harley mitzufahren halt. Das hat sie aber zu Lebzeiten nie hinkriegen können irgendwie. Und dann war das mein Vorschlag gewesen damals, dass wir die Urne auf dem Friedhof in der Harley zum Grab fahren und so. Und das, die Idee fanden die Töchter ganz toll und dann haben die ausgewählt, mit einem kleinen Streichholz, wenn man mir hin auf der Harley mitfahren darf, mit der Urne von der Mama im Arm und dann sind wir einmal über den Friedhof geknallt. Das fanden die total toll. Und sowas macht dann auch Spaß, sowas. Das ist mir so eine Geste halt. Das finde ich, denke mal, das ist bestimmt schön.
Aber solche Wünsche kann man äußern. Also man kann sagen, ja, ich will mit dem Motorrad oder ich will verbrannt werden und da gibt es ja 1000 Millionen Möglichkeiten, ne? Ja, Kutsche, altes Auto, neues Auto.
Ja, gibt's auch vieles. Also ich will vielleicht mal in die Elbe gestreut werden oder so. Mal gucken, ob das machbar ist.
Hast du das nicht schon geplant?
Ja, aber das nur in meinem Kopf erstmal. Aber da kann man viel machen, wenn man da, das muss man sich mal einen Bestatter finden, der das umsetzt. Das ist auch mal ganz interessant, glaube ich. Auch eine Herausforderung für den Bestatter. Das kommt ja dazu. Ja.
Jetzt habe ich noch eine Frage. Also ich habe schon in meinem ganzen Leben, glaube ich, alle Fragen, die ich jemals hatte, Papa gestellt. Auch so die blödesten, die es gab.
Gibt doch keine blöden Fragen, gibt nur blöde Antworten.
Und ich habe tatsächlich auch schon mal geholfen.
Ja.
beim Waschen
Ja.
und es war auch gar nicht schlimm, aber jetzt habe ich meine Fragen vergessen.
Sehr schlecht.
Soll ich hier noch fragen?
Tja, wenn wir jetzt überlegen, das will auch keiner wissen, glaube ich.
Ich mache kurz.
Zurückgehen jetzt mal.
Ja, Freunde, mir ist es wieder eingefallen. Ich habe jetzt erstmal eine Pause gemacht. Ja, wie ist der Ablauf so? Also, das, man sieht das ja immer in Krimis oder so. Jemand findet eine Leiche, ruft die Polizei. Die Polizei kommt und guckt sich das an und die Polizei ruft dann den Bestatter, der holt den Leichnam ab und fährt ihn zur Rechtsmedizin, der wird da kontrolliert, dann kommt der Bestatter wieder und fährt ihn dann ins Bestattungsinstitut und oder wie?
Nee, aber das ist eigentlich überall verschieden, irgendwie. Auf dem Land verschieden, also es ist anders als in der Stadt. In München ist es anders als in Hamburg. Also es ist überall anders. Das ist so. Also die Abläufe, gerade wenn jemand Verstorbener gefunden wird und das nicht klar ist, warum er gestorben ist, dann kommt erstmal der Arzt. Und wenn der einen Zweifel hat an der Todesursache, dass er vielleicht das Messer, was im Rücken sticht, steckt, da nicht so hingehört, dann muss er natürlich die Polizei rufen, logischerweise. Und dann wird natürlich die Untersuchung eingeschränkt. Und wer dann die Verstorbenen abholt, ist nicht der Bestatter. Das ist auch ein Bestatter, der dann regional das macht. Aber in Großstädten sind das Firmen, die für die Gerichtsmedizin die Verstorbenen durch die Gegend fahren. Also das ist halt eben von Stadt zu Stadt verschieden.
Und auch von, also liegt es auch an der Todesursache dann, weil wenn das ungeklärt ist, dann kommt erstmal die Polizei.
Ja, klar.
Und wenn du weißt, okay, es ist offensichtlich, also ist ja eigentlich nie offensichtlich, aber
Also gerichtsmedizinische Untersuchung ist immer angesagt, weil wenn es ungeklärt ist, ungeklärt, das muss dann geklärt werden. Das kann ja nicht sein, dass es ungeklärt ist. Das geht nicht. Und deswegen muss es immer, bedarf es immer einer Klärung, logischerweise.
und wenn du jetzt aber offensichtlich siehst, okay, der hat sich irgendwie selbst umgebracht oder so, dann ist auch, muss man trotzdem noch in die Gerichtsmedizin gebracht
Ja,
werden.
da wird sowieso immer lieber einmal mehr jemanden untersuchen in der Gerichtsmedizin als einmal zu wenig.
Aber ich habe auch schon oft gehört, ich bin ja True Crime Fan, also ich höre viele Podcasts, die über Verbrechen reden, dass zum Beispiel so Dorfärzte oder so, wenn die jetzt eine Oma finden, dann ist für die klar, okay, die ist am Alter verstorben. Da wird es gar nicht mehr untersucht, da wird direkt angekreuzt, Haustod oder so, keine Ahnung. Und es wird gar nicht überprüft, obwohl dann im Endeffekt rauskam, dass sie vielleicht doch ermordet wurde, weil da Erbe abzuschlagen war oder so.
Ja,
Also ist es nicht immer so
es ist.
selbstverständlich, dass man da nochmal untersucht wird. Beziehungsweise, soweit ich das weiß. Keine Ahnung.
Naja, wenn die Verstorbene eingeäschert werden soll und dann findet ohnehin eine zweite Leichenschau statt und die muss immer stattfinden dann. Und wenn derjenige eine Erdbestattung beigesetzt wird, wenn eine Erdbestattung beigesetzt wird, dann kann man den ja jederzeit wieder rausholen und nochmal untersuchen. Also das. Bei einer Feuerbestattung, bevor eingeäschert wird, muss jemand immer untersucht werden von einem unabhängigen zweiten Arzt oder so. Und dann würde halt eben das auffallen, dass sie ja, mit dem Kissen erstickt wurde oder ein Messer im Rücken hat oder was auch immer oder vergiftet wurde. Das kann man halt eben heute alles feststellen. Halt. Ich glaube, das ist die Beweislage ganz schwierig. Ich glaube, jemanden wirklich fehlerfrei umzubringen, ist ruhig. In der heutigen Zeit, in der heutigen Medizin fast unmöglich eigentlich.
Ja.
Oder man ist so doof, dass man das durch Zufall gerade mal hinkriegt. Aber das ist wirklich ein Zufall.
Aber dafür gibt es ja noch ziemlich viele unaufgeklärte Verbrechen.
Ich glaube,
Also
ja.
so viele doofe Leute gibt es, glaube ich, nicht.
Das ist aber alles Zufall
Du
gewesen.
weißt ja nicht, ob es welche gibt, weil die so schlau waren, dass du es nicht weißt.
Ja, sicherlich, aber. Man kann heute schon sehr viel mehr machen. Heute werden ja auch viele alte Mordfälle wieder ausgegraben und versucht aufzuklären mit dem heutigen Stand der Dinge und so. Das ist schon interessant, toll und so.
Hattest du viele Morde?
Ja.
Wie
Ja,
viele?
weiß ich nicht. Fünf, sechs Morde bestimmt.
Ist das viel?
Schrotflinte und Messer und so. Ja, ich fand das schon. Ja, im Mord war immer mal dabei, so. Also, ich meine, ist halt. Ich habe das 25 Jahre gemacht, über 25 Jahre. Also, darf man ja auch mal Mord behandeln, ne? Alles gut.
Ich habe Papa gerade gefragt, ob er viele Suizide gehabt hat. Und er hat gesagt, ja.
Ja.
Die sind aber nicht so schlimm, ne? Die hängen dann halt an der Decke oder springen vom Hochhaus.
Ja, wenn sie haben sich dafür entschieden, das ist ziemlich blöde eigentlich, aber wenn sie meinen, das muss so sein. Weil ich denke, dass wir nur einmal auf dieser Erde sind und das Leben dann zu beenden, ist schon ziemlich doof eigentlich.
Genau, dann können wir jetzt zum Schluss, also das ist jetzt noch nicht
das Schlusswort.
Das ist jetzt noch nicht das Schlusswort der Folge. Den anderen Teil nehme ich dann zusammen mit Ofsky auf, die jetzt gerade nicht hier sein kann. Aber vielleicht kannst du zum Schlusswort nochmal was Positives sagen. Und sagen...
Was Positives?
Leute, das Leben ist so viel wert und auch wenn solche Themen spannend sind, kann ja sein, dass gerade Leute irgendwie traurig sind. Oder?
Also ich glaube, um erstmal so einen Job zu machen, muss man Menschen mögen. Das ist eigentlich, finde ich, immer ganz... Und auch alte Menschen mögen. Man hat einfach zu einem ganz hohen Prozentsatz halt mit allen Leuten zu tun. Und was ich immer ganz wichtig finde oder was man auch verstehen muss, dass da ein unheimlicher Erinnerungsschatz stirbt, also das ist einfach weg. Also ne, die können erzählen vom Krieg und von allen, von ihren Hungerjahren nach den 40ern und was weiß ich, alles Mögliche. Und diese ganzen Erinnerungen, dieses ganze Netzwerk der Erinnerung ist einfach von Schlag auf Schlag weg. Und das finde ich ganz, ganz schade, weil man soll solchen Leuten, die haben so viel zu erzählen, aber mal ein bisschen zuhören eigentlich. Das finde ich ganz wichtig. Und die haben viel zu erzählen. Ich glaube, die brauchen manchmal wirklich jemanden, der ein bisschen zuhört. Das würde den alten Menschen echt... Das wäre so eine Win-Win-Situation, glaube ich. Kann ich mir gut vorstellen.
Also, was lernen wir daraus?
Das Leben ist schön.
Den alten Leuten mehr zuhören. Wenn man die Möglichkeit hat. Und
es kommt, man muss das ja so sehen. Anthony Hopkins hat mal gesagt, wir sollen hier wirklich Spaß haben auf der Erde, weil kommen ja... Alle nicht lebend raus, das ist so. Wir sterben, werden wir alle. Das ist einfach so, muss man dann verstehen. Und man muss aus diesem Leben einfach was machen und nicht auf übermorgen warten, sondern wenn man eine Idee hat, irgendwas zu machen, ich will, was weiß ich, hier ans Nordkap fahren mit dem Klapprad, dann muss man sich auf den Weg machen und muss mit dem Klapprad zum Nordkap. Das ist so, weil das kann anderer für einen machen. Sich vor dem Fernseher sitzen und zugucken, wie ein anderer mit dem Klapprad nach Fahrrad zum Nordkap fährt, das ist langweilig. Das birgt ja keine eigenen Erinnerungen. So. Also ist das immer wichtig für mich, immer wichtig, das selbst zu machen und solange man das auch kann, das alles zu machen. Das finde ich ganz wichtig eigentlich.
Also die Moral von der Geschichte, YOLO.
YOLO?
Was ist YOLO? You only live once.
Ja. Genau, ja klar.
Hast du noch Fragen an uns?
Ja, es gibt Bestattungsinstitute, die so schlau sind und öffnen doch mal so die Türe und man kann da reingehen und mal fragen und Fragen stellen und sich erstmal angucken und so. Ja. Das gibt es halt. Ne? Also das sollte man auch nutzen, finde ich, wenn man da wirklich Interesse hat und Fragen stellt, über die können das richtig toll beantworten und das.
Also ich war ja auch mal mit einer Freundin, es gibt so Veranstaltungen, wenn man wirklich Interesse dafür hat. Und das haben Ofsky und ich. Also wir haben zum Beispiel ja nur diesen Podcast angefangen, weil wir beide so gerne Podcasts hören über Verbrechen und unaufgeklärte Morde oder so. Und in manchen Bestattungsinstituten gibt es die Möglichkeit, da gibt es Veranstaltungen. Zum Beispiel dieser Herr Benecke oder wie der heißt, der macht ja auch viele Veranstaltungen und klärt über irgendwelche Mordfälle auf und kann man einfach mal gucken.
Der Benecke hat zum Beispiel...
Das soll jetzt auch gar keine Werbung sein, ne?
Nee, aber der Benecke, der hat zum Beispiel, das ist interessant, der war Berater bei CSI in New York, hat da die Filmaufnahmen begleitet und das beraten. Das ist eigentlich, das Spezialgebiet ist eigentlich Insekten auf Leichen. Und der hat zum Beispiel, ist von Russland beauftragt worden, die Zähne von Adolf Hitler zu untersuchen, ob das wirklich die Zähne von Adolf Hitler sind. Und das finde ich schon interessant. Und das waren wirklich die Zähne von Adolf Hitler, die er da untersucht hat. Also das fand ich schon sehr, sehr spannend. Sowas sollte man sich, wenn man sich für sowas interessiert, sollte man sich das mal anhören halt. Ja,
ja. Also Freunde, ich werde jetzt meine Pizza essen. Und dann machen wir den Rest. bald mit Ofski. Ich hoffe, euch hat das gefallen und wenn ihr irgendwie noch mehr Fragen habt oder so, dann könnt ihr mir immer schreiben. Vielleicht hat Papa ja nochmal Lust, nochmal darüber zu reden oder über irgendwas anderes. Du kennst dich bestimmt auch noch in anderen Themen aus.
Zünd einstellen beim DKW.
Ah, wenn jemand Probleme mit dem Auto hat oder so, dann sonst auch zu mir. Ansonsten sage ich erstmal tschö, bis bald.
Tschüss.
Hallo Freunde. Wir haben uns jetzt nochmal zusammengefunden, um nochmal über ja, die Aussagen von unserem Special Guest zu reden, a.k.a. Johannas Papa.
Yes.
Ich muss erstmal sagen, ich finde, er hat eine sehr angenehme Stimme und ich würde mir von ihm auf jeden Fall ein Hörbuch vorlesen lassen, tatsächlich.
Ja.
ja, soll ich einfach mal anfangen? Also so generell über das Thema Tod und so zu reden. Also ich habe bis jetzt noch nichts über den Job des Bestatters erfahren, tatsächlich. Bin aber trotzdem in meinem Leben schon mit dem Tod in Berührung gekommen. Das erste Mal, ich mache jetzt einfach so Storytime.
Ja.
Das erste Mal war, als ich noch im Krankenhaus gearbeitet habe. Da hatten wir einen Patienten, der halt, ich weiß nicht, ich glaube, es war nicht direkt ein Koma, aber er wurde auch künstlich beatmet, wenn ich mich richtig... Nee, gar nicht wahr, wurde er nicht. Das wurde er nicht. Aber da war der pflegerische Aspekt halt so groß einfach, weil wir ihm auch immer wieder die Lippen befeuchten mussten und die Augen und so, weil ansonsten wäre das halt alles kaputt gegangen.
Eingetrocknet.
Eingetrocknet, ja. Tut mir leid für diese nicht fachliche Aussprache. Ich bin leider kein Mediziner. naja, auf jeden Fall hatte ich dann ja als Praktikant da die ehrenvolle Aufgabe, immer morgens so und auch mittags die Runden zu gehen und die Vitalzeichen zu messen und bin halt in das Zimmer reingekommen. Der war halt auch schon alleine in dem Zimmer, weil es wohl absehbar war, dass das mit ihm nicht mehr lange geht. So. Und ja, dann bin ich da rein und habe ihn halt auch angesprochen. Man weiß halt nicht, ob das bei ihm angekommen ist oder nicht. Aber das war für mich einfach der angenehmste Weg tatsächlich.
Das soll man auch machen, ne?
Ja, aber...
Also man lernt das eigentlich, ja, dass man so... Den, auch wenn man nicht zurückkriegt, den so zeigt, okay, hier ist jemand,
ja,
und nicht so, ja, bist du eh schon fast tot.
Ja, genau.
So.
Das ist für mich halt auch eigentlich normal, aber ich habe halt so viele examinierte Fachkräfte kennengelernt, die das nicht gemacht haben. So, ja, auf jeden Fall bin ich dann da rein und habe ihn angesprochen und habe dann halt am Handgelenk seinen Puls fühlen wollen und habe halt schon so von der Temperatur her gemerkt, dass das schon ganz schön kalt ist. Also, mhm, jetzt nicht eiskalt, aber es war halt nicht so, als hätte ich jetzt Johanna ans Handgelenk gefasst. Von der Temperatur her, naja, auf jeden Fall.
Because I'm hot. Sorry.
Auf jeden Fall bin ich dann schon so ein bisschen in Panik verfallen und dachte mir so, du merkst ja auch irgendwie keinen Puls. Was ist jetzt hier? Und habe dann halt den Alarm ausgelöst, weil... Was soll ich als Praktikant da machen? Also ja, ich kann ja nicht sagen, okay, der ist tot, so ich höre jetzt auf hier, sondern muss natürlich die anderen dazu holen und die kamen dann auch alle sofort und ja, ich war zu dem Zeitpunkt 16, meine ich, oder 17, älter war ich nicht. Und die Reaktion der Fachkräfte war halt einfach so, ja, der ist tot. Mhm. Und dann kam halt noch ein Arzt, der das dann da, der muss das dann ja bescheinigen, so, Totenschein. Und ja, dann wurde da halt einfach nur ein Laken drüber geworfen. Dann wurde er abgeholt von dem Träger da und wurde dann runter in die Pathologie gefahren. Und dann war das Thema auch für alle anderen auf Station durch.
Mhm.
Und ich stand noch so in diesem Zimmer und dachte mir so, das war's jetzt so? Also natürlich hat man nicht so eine enge Beziehung zu einem Patienten im Krankenhaus. Das will ich auch gar nicht erwarten.
Sollst du auch gar nicht aufbauen.
Nee, auf gar keinen Fall. Aber wenn das wirklich die erste tote Person ist, die man sieht und dann auch noch das auch noch fühlt, indem man halt die Hand da dran hat, das war für mich echt ein bisschen verstörend, bin ich ganz ehrlich.
Mhm.
Und habe das dann den Leuten, also meinen Mitarbeitern, auch rückgemeldet. Aber da hatten die leider wenig bis gar kein Verständnis für. Sie ist dann nur, ja, du machst jetzt deine Runde zu Ende und dann kannst du dich vielleicht mal 5 Minuten hinsetzen und ja.
Wie alt warst du?
16, 17.
Ja.
Kannst dich dann kurz 5 Minuten hinsetzen und dann kannst du aber auch schon weiterarbeiten, so ein auf den. Und weiß ich nicht, ich habe das dann natürlich voll mit nach Hause genommen und habe da die ganze Zeit so drüber nachgedacht und so und dachte mir so, scheiße, was ist da eigentlich passiert? Und auch allen, denen ich das danach erzählt habe, auch Leute, die selber im Krankenhaus arbeiten, haben gesagt, das ist erstens nicht der richtige Weg und zweitens vor allem nicht bei Praktikanten. Mhm. Weil da ja doch auch so ein bisschen Trauerbegleitung mitlaufen müsste. Also ich weiß, dass in dem Krankenhaus auch selber so eine Kapelle ist, also ein Ruheraum, wo sich dann auch die Angehörigen zurückziehen können oder auch Mitarbeiter. Und das fand ich halt im Nachhinein wirklich ziemlich blöd, dass das alles nicht passiert ist, weil einem da erst so bewusst wird, okay, das ist irgendwie das Einzige, was so von einem übrig bleibt. Das ist natürlich noch was anderes, wenn man jetzt zu Hause stirbt oder bei einem Unfall oder so.
Ja.
Aber diese Art und Weise, da wird einfach ein Laken drüber geworfen und dann bist du halt quasi nur noch eine Nummer, die dann in die Pathologie kommt und darauf wartet, dass irgendwas weiter damit passiert. Ja, das fand ich schon schade. Und auch, dass sie das Fenster nicht aufgemacht haben, damit die Seele rauskam.
Aber das ist eigentlich so ein... Das machen viele Krankenhäuser, die Spiegel abhängen und Fenster auf.
Ja,
also,
damit die Seele nicht im Krankenhaus bleibt. Ja. Ich bin auch, was das angeht, ein bisschen abergläubisch. Also, weiß ich nicht. Ich glaube an sowas, ich glaube an Geister und ich glaube auch daran, dass Seelen sich dann einen anderen Körper suchen. Ja, und demnach war das halt irgendwie nicht so schön, bin ich ganz ehrlich.
Ja, also ich habe im Nachhinein, das ist jetzt hier übrigens ein anderer Tag, ich habe nochmal im Nachhinein mit Papa geredet und er hat nochmal gesagt, dass so wie die Vorgänge in Filmen gezeigt werden oder in Krimis oder so einfach komplett realitätsfern sind. Also daran kann man sich gar nicht richten und sich das nicht so vorstellen, wie das irgendwie jetzt im Tatort passiert oder so. Das ist halt absolut nicht so. Und ich glaube schon, dass so dieses... Für die Mitarbeiter war es vielleicht normal, weil die das irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht einmal die Woche haben, so ja. Wenn es hochkommt, ne? Wenn es viel ist, dann einmal die Woche. Und das ist für die natürlich auch, man hat so eine gewisse Distanz, muss man zum Patienten haben. Und dann, wenn man das schon vorher irgendwie weiß, okay, der hat jetzt nicht mehr lange, dann ist es ja auch ein bisschen erleichternd, so ja. Dass du weißt, okay,
ja. Jetzt
ist es für ihn over und für uns auch. Aber als Praktikant, wenn du keinerlei Erfahrung damit hast, so... Dann wünscht man sich einfach ein bisschen mehr Rückhalt, glaube ich, dass man sagt, so, ey, dann geh halt jetzt nach Hause oder keine Ahnung, rede mit jemandem oder sowas. Das finde ich, gehört sich schon. Gerade in solchen Jobs. So, wenn das ein Praktikant ist und der vielleicht auch Bock hat auf den Job danach, dann willst du ihm das ja auch schmackhaft machen und sagen, so, ey, wir haben so ein geiles Team oder wir arbeiten so gut und so. Ja. Aber ich habe auch ähnliche Erfahrungen gemacht im Krankenhaus. Das war öfter als einmal auf der Station, also ich hatte bestimmt 4 Leute oder so, habe jetzt da jetzt keine spezielle Story, aber es gab immer so Omis, mit denen ich mich so angefreundet habe irgendwie, ja, und die eine war richtig nett und nächsten Tag ist die halt gestorben, also die sind, man sagt immer, man hat so einen Tag, bevor man stirbt, so ein Ab nochmal, also so ein auf einmal sind die voll aktiv und erzählen ganz viel und so Stories und dann, also man kann es halt auch nicht glauben, so, es ist halt, weiß nicht, glaube ich, auch wieder so eine Glaubenssache, aber das war jetzt öfter so im Krankenhaus auch und da durfte ich dann auch mit runter in diesen Verabschiedungsraum und so und mir das mal angucken, wie das da aussieht, das halt alles total dekoriert und sowas, damit halt Angehörige nochmal Tschüss sagen können. Ist anders als im Bestattungsinstitut, da gibt es natürlich auch noch Verabschiedungsräume und sowas. Und einmal war ich, da war auch eine Oma auf meiner Station und deren Bruder lag auch auf irgendeiner Station und ist verstorben. Und da hat sie mich dann gefragt, sie meinte, oh Johanna, kannst du mit mir runtergehen? Ich muss mich jetzt noch verabschieden und so. Und sie wollte unbedingt, dass ich mitkomme. Und ich war halt so FSJlerin und ich war so, kann ich das überhaupt entscheiden? Also das weiß ich nicht. Und dann bin ich halt mit runtergegangen, habe sie so in den Rollstuhl gesetzt und dann sind wir zusammen runtergegangen und ich saß einfach nur daneben und habe halt zugeguckt, wie sie sich verabschiedet. Und dann habe ich irgendwann noch später Ärger gekriegt von der Ärztin von der Station. Ja, das kannst du nicht einfach machen und so. Und selbst wenn das ihr Wunsch ist, weißt du, dann ist mir das auch egal. So, ich gehe, wenn das ihr Wunsch ist, dass sie jetzt gerade zusammen mit mir runtergehen will, weil sie irgendwie trauert um ihren Bruder,
ja,
dann ist mir das scheißegal.
Ja. Aber das denke ich halt auch. Ich habe manchmal wirklich das Gefühl, dass in solchen Berufen auch oft die Menschlichkeit verloren geht. Ich glaube auch ein Stück weit durch Berufsblindheit. Ja, keine Ahnung. Also das, was du gerade gesagt hast mit dem Rückhalt und dem Team,
ja,
das finde ich halt super wichtig. Und jetzt auch im Rahmen der Erzieherpraktika habe ich einfach gemerkt, dass es auch Teams gibt, die das zulassen und die dafür einen da sind. Also gerade auch in der Sozialpsychiatrie. Ich glaube auch, ich hätte das nicht so gut geschafft, wenn das Team wirklich nicht so gut gewesen wäre und mir auch eben diesen Freiraum gegeben hätte, wenn was ist, dann rede mit uns, nimm dir die Zeit, ja, egal was ist, du kannst dich jederzeit zurückziehen, du kannst auch das Gespräch mit uns suchen und das finde ich halt auch im Krankenhaus eigentlich wichtig. Natürlich spielt da auch der Zeitfaktor eine Rolle, das will ich auch gar nicht abstreiten oder dass die Leute auch wirklich überarbeitet sind und unterbezahlt, da muss ich jetzt nicht dieses Fass aufmachen, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber das, was du halt auch sagst mit den Praktikanten, das sind ja letztendlich zukünftige Arbeitskräfte und ist ja dann echt blöd, die dann so zu vergraulen, indem man da überhaupt keine Fürsorge für die Praktikanten übernimmt.
Ja.
Das finde ich halt auch, ja.
Leute, im Hintergrund ist meine Katze am Spielen. Es tut mir leid, wenn hier jetzt irgendwelche komischen Geräusche zustande kommen. Ja, ich weiß nicht. Ey, das kann nicht sein, ne? Das ist ja... Also ich glaube, dass ich halt auch gut vorbereitet war, gerade durch meinen Vater so.
Mhm.
Dass ich vielleicht auch irgendeine gewisse Ausstrahlung hatte oder so, dass es mir einfach nicht schwerfällt so.
Ja.
Das war natürlich auch krass beim ersten Mal, so das erste Mal einen toten Menschen zu sehen und so. Und man dachte sich, das stelle ich mir ja ganz anders vor, weil das im Krimi natürlich auch ganz anders aussieht. Ne? Und ich habe jetzt auch nie irgendwie Leichen gesehen, die einen Unfall hatten oder was auch immer. Das waren immer friedliche alte Leute, die eingeschlafen sind. Und oh. Egal. Ja, genau. Das. Ich bin komplett raus, aber egal. Oh. Ja, dass Leichen nicht so aussehen wie in Krimis und dass ich halt einfach das Gefühl hatte, dass ich durch meinen Papa so ein bisschen vorbereitet bin, weil das für mich normal war, dass wir über sowas reden oder er mir auch sowas zeigt. So. Also es klingt ein bisschen komisch, aber Papa hat mich zum Beispiel früher im Leichenwagen zu Bewerbungsgesprächen gefahren oder so und auch, nee, auch zum Kindergarten und so. Kack, das war halt normal irgendwie. Ja. Also einfach dieser Umgang damit.
Ja.
Auch einfach, dass es nichts Schlimmes ist, dieser Job, weil das ja wirklich eigentlich schön ist. Das ist ein schöner Job.
Gehört ja halt auch zum Leben dazu, dass wir alle irgendwann sterben. Ja. Also ist ja normal so.
Es bringt halt auch echt nichts, Angst davor zu haben. So was dir jeden Tag Angst haben oder jeden Tag die Angst haben, dass du bald stirbst oder woran du stirbst und Gedanken darüber machen, so kommt halt so, wie es kommen soll.
Ja.
Du kannst es eh nicht planen und ja, wenn es soweit ist, dann weiß man, dass da gute Leute sind, die einen friedlich unter die Erde bringen, sag ich mal. Oder auch auf deine Wünsche eingehen und so und nicht.
Ja.
Ja.
Also ich habe so auch keine Angst vor Tod. Da auch keine Angst davor, also vor der Art und Weise, aber ich denke jetzt auch nicht jeden Tag daran, oh Gott, wann sterbe ich und wie sterbe ich, aber manchmal erwische ich mich schon dabei, dass ich mir so überlege, wie ich irgendwann sterben werde. Also ich weiß noch nicht, warum ich diesen Gedankengang habe, ich kann es mir nicht erklären, aber manchmal setze ich mich damit auseinander. Ich meine, natürlich kommt man auch zu keinem Entschluss, weil ich kann es mir nicht aussuchen so. Aber jetzt auch gerade, ich habe erst vor kurzem einen Organspendeausweis ausgefüllt und habe den jetzt auch immer dabei. Und ich finde halt, man muss sich damit auch auseinandersetzen. Also ich finde auch Leute, die keinen Organspendeausweis haben, das ist auch okay. Aber dadurch, dass ich den ausgefüllt habe und mich erstmal damit auseinandergesetzt habe, was möchte ich, was mit mir passiert, oder auch was passiert mit meinen Organen dann. Ich finde, dadurch kriegt man erst so einen anderen Bezug dazu, finde ich. Und ja, jetzt halt bezogen auf Arbeit zum Beispiel, habe ich auf jeden Fall Angst davor, irgendwann den ersten Suizid mitzubekommen. Also im psychiatrischen Arbeitsfeld. Ja. So schlimm das auch klingt, aber es gehört halt dazu. Und habe mich auch mit einigen Kollegen darüber ausgetauscht. Und wenn die mir so Geschichten erzählt haben, ja, ist schon komisch, nicht ganz ehrlich. Also es ist halt nochmal was anderes, als wenn jemand friedlich einschläft oder mehr oder weniger friedlich und ohne große Schmerzen. Mhm. Ja, das geht mir wahrscheinlich immer noch nahe und ich sehe es auch schon kommen, dass mich der Erste wirklich aus der Bahn werfen wird. Gerade als Berufsanfänger so, weil du es einfach nicht kennst. Aber auch da muss man dann halt lernen, sich abzugrenzen. Also natürlich kann man da empathisch sein, auch mit den Menschen vorher. Mhm. Aber man muss halt selber auch lernen, dann die Tür zuzumachen nach dem Feierabend und zu sagen, so, jetzt ist es so, ne? Man will es halt auch nicht runterspielen, auf gar keinen Fall. Aber ich weiß nicht.
Man kann auch nie vorbereitet drauf sein.
Nein.
Das kann auch einfach, du kannst ja in deiner Lehre lernen, ja, wenn das passiert, dann hast du das und das. Dann bist du so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, so ein bisschen abgesichert mit Umgehensweisen. Ja. Aber wenn es kommt, dann ist es so. Dann
du kannst dich ja auch nicht auf jeden Suizid speziell vorbereiten. Nee. Also das geht ja nicht. Außerdem habe ich auch die Erfahrung gemacht, die Leute sind ja so, es klingt jetzt auch wieder so blöd, aber so erfinderisch. Also gerade in den Praktika habe ich Sachen gehört, die habe ich vorher noch nie gehört, dass Leute sich selber so etwas antun können. Mhm. Da kannst du halt nicht nach dem Lehrbuch arbeiten und sagen, so, wenn der sich so und so suizidiert, dann mache ich das und das. Das kannst dich dann halt wirklich nur an diesen Ablauf Plan halten, den man dann in der Einrichtung bekommt, wie man dann zu verfahren hat. Und ja, das war's dann.
Ja, also ich habe dadurch, dass ich halt, also es gibt auch andere Situationen, dadurch, dass ich irgendwie gedacht habe, so, ich bin durch Papa gut vorbereitet oder ich weiß, wie man damit umgeht und so. Das stimmt nicht. Also ich habe zum Beispiel in der alten Praxis, wo ich gearbeitet habe, ich weiß gar nicht, ob man das sagen kann, aber ist auch egal, ich sage ja keinen Namen oder so, da habe ich halt gearbeitet und das waren 4 Chefs und ein Chef ist dann halt von einem auf den anderen Tag verstorben, ne? Also der war einfach weg. So, und da kannst du jetzt auch diskutieren, wie weit lässt du das an dich ran, weil es ist dein Chef, aber wenn man ein gutes Verhältnis hat, also wenn man sich gut versteht und das nicht so ein Chef ist, der sagt, du machst das und das und das, sondern
ja,
der geht auf deine Wünsche ein und man ist einfach ein Team.
Ja.
So, wie weit lässt man das an sich ran?
Ja.
Und ich habe auch immer gedacht, so, ja, okay, darfst du jetzt eigentlich nicht so viel trauern, weil es wirklich nur dein Chef war, in Anführungszeichen. Oder bist du gerade einfach nur traurig, weil du weißt, okay, du hast einen Menschen verloren, mit dem du jeden Tag ja eigentlich Zeit verbracht hast.
Ja.
Der auch so ein bisschen, das kann man schon sagen, menschlich wie so ein Vorbild war, weil das einfach ein Mensch war, der einfach nur aufs Menschliche geachtet hat. Da war nie irgendwie, oh, wir müssen jetzt Geld machen oder wir müssen jetzt, weiß ich nicht, schön viel arbeiten, sondern hat einfach darauf geachtet, ja, wie geht's dir mit der Arbeit, wie fühlst du dich? Und der war immer so der Part von den Leuten, der das Team so zusammengehalten hat, sag ich mal. Und das war kurz vor Weihnachten und ich liebe Weihnachten. Weihnachten ist einfach meine Zeit, so Dezember, echt? Ich liebe es. Das ist einfach, weiß ich nicht,
ja, Feier. Gut, du hast ja Geburtstag, ne?
Ja, und ja, dann ist das passiert und ich war so, fuck. Ja, bin dann auch zum ersten Mal zu einer Beerdigung gegangen. Also abgesehen von dem Praktikum, was ich gemacht habe, sondern halt wirklich von jemandem, den ich kannte. Und ich saß da und habe einfach nur geheult und ich war so, ist das jetzt okay? Mhm. So, ich traue einfach so doll, weil ich einfach auch ein Mensch bin, der sensibel ist. Und ein paar Arbeitskollegen von mir haben zum Beispiel gar nicht geweint. Aber ich glaube, jede Art und Weise ist okay. So.
Ja, da habe ich auch noch eine Geschichte.
Aber ich denke mir, ist das zu doll?
Nein, es ist nicht, weil jeder halt anders trauert. Also ich weiß, meine Großtante war das, glaube ich, Die hat in Bayern gewohnt und die ist auch vor mehreren Jahren verstorben. Und ich habe sie einmal als Kind besucht, zusammen mit meiner Mutter und meiner Oma. Und dann habe ich sie nochmal mit meiner Mutter zusammen besucht im Krankenhaus, weil sie halt Krebs hatte. Und das war schon so schlimm, weil man einfach gesehen hat, was die Krankheit mit den Menschen macht.
Ja.
Da war halt nur noch Haut und Knochen, alles andere war einfach weg, keine Haare mehr, so von der Chemo. Und naja, auf jeden Fall ist sie dann halt auch gestorben. Und dann waren wir halt auch auf der Beerdigung oder Urnenbeisetzung quasi. Und ja, ich weiß nicht, ich glaube, es hat auch ein Stück weit daran gelegen, dass es tatsächlich in Bayern war. Ich bin jetzt sowieso nicht so der Bayern-Fan. Aber es war halt irgendwie was ganz anderes als hier in Schleswig-Holstein. Und dann ging es halt, also wir waren dann mit der Urne unterwegs zu diesem, was ist Urnengrab? Jeder weiß, was gemeint ist, da wo die Urne halt rankommt.
Sowas hätte man ein paar Mal machen
Ja.
können.
Dann waren wir unterwegs und sind da hingegangen und dann meinte der Pastor halt so, ja, und jetzt sprechen alle einmal das Vaterunser. So, ich bin nicht konfirmiert, ich bin gar nichts. So, und ich stand da halt und ich konnte das Vaterunser nicht mitreden. Und dann habe ich halt schon gemerkt, dass von links und rechts so richtig reservierte Blicke kamen, so, wie, du sprichst das jetzt nicht mit.
Ja.
Und dann waren wir halt auch, also dann ging das halt so weiter und ich habe halt auch geweint, auch wenn ich sie jetzt nicht so gut kannte, aber es geht halt einem halt schon nahe. Und ich weiß nicht, ich sehe es dann auch nicht ein, da meine Tränen oder so zurückzuhalten, nur weil sich irgendwer davon belästigt
Ja.
fühlt oder so. Das ist halt meine Art zu trauern. Und dann fand ich es halt auch wieder so doppelmoralisch, dass die dann alle noch in den Gasthof gegangen sind und sich da die Hucke vollgesoffen haben.
Das finde ich
Weil
auch komisch.
meine Großtante, die hätte das nämlich so gewollt. Und da habe ich mir gedacht, das glaube ich nicht.
Ja.
Also, das kann ich doch nicht entscheiden. Wenn sie das in den letzten Willen wirklich mit reingeschrieben hat, ich möchte, dass bei der Beerdigung, dass ihr danach alle noch einen trinkt auf mich, so, dann ist alles gut. Aber da einfach zu stehen und zu sagen, die wollte das so. Aber im gleichen Atemzug mich irgendwie ankacken, weil ich das Vaterunser nicht mitsprechen kann. Also,
Ja. Und ich glaube, es kommt auch nochmal darauf an, so auf die Gesamtsituation, was man so Erinnerungen an den Menschen hat und so. Wenn du jetzt einfach die jetzt gut geblieben ist in deinem Kopf, so, dann trauerst du einfach darum. So. Und ich habe bei ihm zum Beispiel gemerkt, auch so, er hatte noch Kinder, die waren so 4 und 6 und es war halt von einem auf den anderen Tag. Und ich glaube, das sind alles Faktoren, die so ein bisschen dazu spielen, weil man denkt immer, ja, das passiert irgendwie anderen, aber wenn das denn soweit ist, dann ist so schockmäßig. Und ich bin auch ein Mensch, der so vor anderen Leuten eigentlich immer erst so, weiß ich nicht, weint oder so, wenn andere auch weinen. Irgendwie. Also wenn ich zu Hause bin, dann geht es richtig ab mit Heulen und so.
Ja,
Aber
kenne
wenn
ich.
andere da sind, dann denke ich so, okay, jetzt reißt sich zusammen.
Ja.
Und sobald irgendwie dann jemand anfängt, dann ist es auch egal. Aber
Ja.
ich bin immer so, wenn ich alleine bin, eher.
Ich eigentlich auch.
Oder es sind halt wirklich so die Ängsten, ne? Bei meinen
Ja.
Eltern kann ich heulen, wie ich will, so, bei meinen Freunden
Ja.
auch, aber das ist jetzt. Ja, das ist schon. Also, mal eigentlich ist man echt nie drauf vorbereitet. Man merkt auch erst, wie sehr einen das trifft, wenn das einen selber passiert. So. Und
Ja.
ich, man kann das auch nicht planen.
Nee.
Selbst wenn ein Mensch irgendwie schon Jahre vorher krank ist und du weißt, jetzt ist es bald soweit, dann kommt es nie so, wie du dir das in deinem Kopf vorstellst.
Nee,
Wie bei so circa allen
es
Situationen.
kommt dann immer erst, wenn du gerade in dem Moment irgendwie nicht drauf vorbereitet
Ja.
bist und nicht damit rechnest und dann passiert es. Ja. Deswegen finde ich es auch immer so komisch, wenn bei so zum Beispiel Krebserkrankungen oder so, da wird dann immer gesagt, ja, du hast noch 3 bis 6 Monate. Also ja, ist vielleicht gut für diejenigen, das zu wissen, ungefähr einen Zeitrahmen, aber dann geht's halt los so, dann sind 2 Monate und 30 Tage rum und dann denkt sich derjenige vielleicht, oh Gott, jetzt sterbe ich vielleicht schon morgen,
Ja.
vielleicht sterbe ich erst in 3 Monaten. Also ist natürlich wirklich, ich kann mir vorstellen, dass es für die Betroffenen angenehm ist, so einen ungefähren Zeitrahmen zu haben, aber ich, also wenn es mich betreffen würde, könnte ich mir vorstellen, dass ich dann wirklich so im Kalender ankreuze, wann der dritte Monat beginnt.
Ich würde es auch gar nicht wissen wollen.
Nee, ich würde es auch nicht wissen wollen. Ich würde einfach, also wenn ich schon diese Diagnose habe, dann will ich darüber hinaus auch, glaube ich, nichts mehr wissen, sondern einfach dann nochmal mein Best Life leben so. Und das machen, worauf ich Bock habe und das nicht an irgendeine Zeit binden.
Ja.
Ja.
Also was lernen wir? Jeder Mensch trauert so, wie er will. Keiner ist irgendjemandem Rechenschaft schuldig, weil er extrem viel heult oder weil er gar nicht weint oder weil es ihm vielleicht nach 3 Tagen nicht mehr juckt. So. Jeder Mensch kann tun, was er will. Katze nicht.
Oh, süß.
Ja, genau. Und ach so, das passt jetzt. Ich war immer am traurigsten, wenn meine Haustiere gestorben
sind. Ja, ich auch.
Das ist so unangenehm.
Also aber irgendwie das, auch das ist für mich halt aber auch, also meine Oma ist auch vor ein paar Jahren gestorben und ich war in meiner Kindheit viel bei meiner Oma, wenn meine Mutter arbeiten war und so. Also wir standen uns wirklich nah. Aber ich habe anders bei meiner Oma getrauert, als bei meiner Katze, die ich seit 17 Jahren hatte und die dann gestorben ist.
Ja.
Also ich weiß nicht, ich fand es aber auch bei meiner Oma, wir haben sie halt am Tag vorher noch besucht alle und das war für mich auch nicht auszuhalten. Ich konnte das nicht, weil sie einfach, sie hat die ganze Zeit geredet, man hat sie nicht verstanden und sie wollte halt einfach irgendwie alles noch loswerden so und hat auch von ihrem verstorbenen Mann geredet und einfach alles. Und das war für mich so schlimm, das so mitzuerleben, dass ich mich echt im Badezimmer eingeschlossen habe und gewartet habe, bis wir wieder loskommen. Also ich habe ihre Hand gehalten, ich habe ihr auch gesagt, ich bin da. Aber irgendwann musste ich mich zurückziehen, weil ich konnte das nicht. Ich hatte wirklich von innen das Gefühl, ich explodiere gleich.
Ja.
Und als mein Kater gestorben ist, also wie gesagt, wir hatten ihn 17 Jahre lang, das war mein bester Freund, er hat ja auch nichts gesagt, so logischerweise. Aber da saß ich halt die ganze Zeit, hatte ihn im Korb auf meinem Schoß und habe wirklich darauf gewartet, dass er einschläft. Und bei jedem Atemzug habe ich gedacht, das ist der Letzte. Und es war halt nie der Letzte. Dann mussten wir am Ende noch mit ihm zum Tierarzt. Aber da habe ich halt auch durch Rotz und Wasser geheult. Auch noch Tage danach.
Ja.
Also, und bei meiner Oma habe ich dann auf der Beerdigung geweint. Und halt ab und zu mal so, wenn mich Sachen an sie erinnert haben zum Beispiel. Aber das war irgendwie ein ganz anderer Prozess, tatsächlich.
Ja, also auch Leute, die dann so sagen, ja, ich habe das jetzt selber noch nie gehört, aber ich habe das zum Beispiel von Freundinnen gehört, die einfach, keine Ahnung, dann stirbt der Hund oder die Katze oder so. Die leben ja auch alle ultra lange und das sind auch alles Kindheitstiere eigentlich,
ja,
ne?
Ja.
Und wenn dann Leute sagen so, oh ja, stell dich jetzt nicht so an, das ist halt auch nur ein Tier oder komm jetzt zur Arbeit und so. Wenn man einfach nicht kann, dann geht's nicht, so egal was das ist. Ich kann jetzt eine funny Story erzählen und erzählen, dass ich bei Lil Peeps Tod einfach so am Boden war, Alter. Ja. Also erzählen wir jetzt hier mal zum Schluss eine funny Geschichte. Ich war arbeiten. Ich habe morgens gelesen, Lil Peep ist gestorben und ich war so, ach, das ist eh nicht wahr, weil die ganzen Gerüchte bei Twitter und so gab es ja schon von jedem Rapper gefühlt.
Ja.
Und dann bin ich zur Arbeit gefahren, habe immer so auf mein Handy geguckt, habe mich auch irgendwann in die Toilette eingesperrt und war so, okay, ich gucke jetzt in Ruhe. Ich habe so unnormal doll geheult.
Ja.
Frag mich nicht, warum, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich dann meine Mutter angerufen, die meinte, Lil Peep ist gestorben. Und sie so, oh, Hanna. Ich werde immer Hanna genannt von meiner Mutter. Ja, dann sag denen jetzt einfach, dass deine Großtante gestorben ist und fahr nach Hause. Weil ich halt wirklich, ich war so verheult, ich konnte eigentlich nicht mehr weiterarbeiten. Ne? Das war für mich wie so ein, ich weiß nicht, ich kann das gar nicht beschreiben. Vielleicht kennt es irgendjemand, wenn ein krasser Künstler stirbt oder so.
Also ich kann mir vorstellen, dass es bei mir so wäre bei Tyler, the Creator tatsächlich.
Ja.
Gerade weil mit Musik, so die ersten Alben und Mixtapes und so, die haben mir so viel gegeben.
Ja, und das ist
für
es. Mich,
für so eine schlimme Zeit in meinem Leben einfach. Und ich kann mich mit so viel davon identifizieren. Und ich mag seine Musik auch immer noch, auch wenn es nicht mehr der gleiche Vibe ist so. Aber gerade aufgrund dieser Erinnerung so, das wäre für mich richtig schwer.
Und das war ja auch, also ist es auch. Und es war halt, irgendwie war das nie so krass. Also ich habe seine Musik gehört, wenn es mir mal schlecht ging oder so, und dachte, okay, ja, dann bin ich mit einem Freund auf ein Konzert und dann war das für mich nochmal greifbar. Also du hast ihn dann halt auch live gesehen, genauso wie du letztes Mal bei Young Lean gesagt hast. Und dann haben wir ihn auch noch auf der Straße getroffen, haben ein Bild gemacht und so. Ja, stimmt. Und es war so, wow. So dieser das ist Mensch ein echter einfach, Mensch. Ja, und dieser Mensch steht vor dir und es ist einfach ganz normal. Und ab dann war halt immer so diese Musik für mich einfach irgendwas wirklich, was deine schlechte Laune nimmt oder so.
Ja.
Und von, ich meine, es war jetzt abzusehen. Also wir haben auch gesagt, so lass auf jedes Konzert gehen, bevor der Typ stirbt. Und das war eigentlich wirklich so ein Scherz, ne? Mhm. Aber man konnte das absehen, dass der stirbt, beziehungsweise nicht alt wird. Und als es dann soweit war, dachte ich echt, das wäre ein Freund von mir gewesen oder so. Weil das einfach... weil das einfach echt... Weiß ich nicht, das macht einem Angst irgendwie.
Ja.
Und dann kam danach immer noch so neue Musik und ich dachte so, ey, was soll das so?
Nee.
Und immer diese alte Musik, die ich dann gehört habe, konnte ich mir auch gar nicht mehr anhören, weil mich das einfach an Zeiten erinnert hat, wo ich dachte so, das macht mich jetzt traurig, wenn ich die Musik höre. Ja.
Gut.
Ja, Freunde. Wir wollen in der nächsten Folge mal probieren, also ich glaube, die Folge ist jetzt extrem lang, wir haben jetzt schon eine halbe Stunde aufgenommen und mit Papa habe ich, glaube ich, auch...
20 Minuten.
Ja, es sind 50 Minuten, ist egal. Und genau, ich habe bei Instagram eine Umfrage gemacht mit der Frage, ob wir einmal die Woche eine Folge hochladen sollen oder alle zwei Wochen, weil ich dachte, vielleicht ist das echt ein bisschen too much, aber die meisten haben tatsächlich gesagt, einmal die Woche und auch gerne so die Länge. Und ja, wir überlassen das jetzt erstmal so und in der nächsten Folge wollten wir was machen?
Wollten wir da nicht True Crime?
Ja.
Genau, wir haben, also wir beide sind bekennende True Crime Fans. Wahre Verbrechen, sonst ist es ein bisschen einfacher auszusprechen.
Ja.
Und ja, wir haben uns überlegt, dass jeder von uns so den Fall recherchiert und dann vorstellt. Natürlich jetzt nicht auf fachlich 100% korrekter Ebene. Also wir sind nicht Teil von Funk oder so.
Ja.
Deswegen, also wir sind auch Laien, aber mit Herzblut quasi. Und ja, dann haben wir überlegt, dass jeder von uns so den Fall ausarbeitet, wie ein Referat quasi, der ihn am meisten beschäftigt oder der ihm am meisten im Gedächtnis geblieben ist. Ja, das war so der Plan.
Ja, das haben wir... vor. Und ansonsten wollen wir jetzt öfter vielleicht auch mal wieder Leute einladen. Also wir haben, glaube ich, in jeder Folge immer ein anderes Thema. Und wenn ihr halt Vorschläge habt, dann könnt ihr uns das weiterhin einfach schreiben. Und yes.
Gut.
Unser Schlusswort. Bleibt gesund und heult so viel ihr könnt.
Ja, tschüssi.
Es ist erleichtert. Tschüss.